Der Predigttext steht im Propheten Jesaja Kapitel 23. Es ist in diesem Abschnitt über die Gerichtsworte über die Nationen das letzte Kapitel. Lasst uns hören auf Gottes Wort aus Jesaja 23. Die Last über Tyros, also dieses Gerichtswort über Tyros. Jammert ihr Tarsisschiffe, denn Tyros ist zerstört, ohne Häuser und ohne Einfahrt für Schiffe. Aus dem Land der Kitäer ist es ihnen bekannt geworden. Schweigt ihr Bewohner der Küste, die zidonischen Kaufleute, die das Meer befahren, haben dich erfüllt. Und auf großen Wassern war die Saat des Sihor, die Ernte des Niltales, ihr Einkommen. Und sie war der Markt der Nationen. Schäme dich, Zidon, denn das Meer, die Meeresfeste spricht. Ich habe keine Wehen gehabt, noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch Jungfrauen aufgezogen. Wie bei der Nachricht über Ägypten, so werden sie sich auch vor Schrecken winden bei der Nachricht über Tyros. Fahrt hinüber nach Tarsis, jammert ihr Bewohner der Küste. Ist das nicht eure freudenreiche Stadt, deren Ursprung in uralter Zeit liegt, deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten? Wer hat dieses über Tyros beschlossen? Die Kronenspenderin, deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehme der Erde waren? Der Herr der Heerscharen hat es beschlossen. Um dem Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Überflute dein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis. Es ist keine Werft mehr da. Er hat seine Hand über das Meer ausgestreckt. Er hat Königreiche erschüttert. Der Herr hat über Kanaan Befehl gegeben, dass seine Festungen zerstört werden sollen. Und er hat gesagt, du sollst dich künftig nicht mehr freuen, du geschändete Jungfrau, du Tochter Zidon. Nach Kittim mache dich auf, fahre hinüber, auch dort wird man dir keine Ruhe lassen. Siehe das Land der Chaldäer, dieses Volk, das nicht war, Assyrien hat es den Wüstenbewohnern zugewiesen. Sie haben ihre Belagerungstürme errichtet, seine Paläste bloßgelegt, es zu Trümmerhaufen gemacht. Jammert ihr Tarsisschiffe, denn eure Zuflucht ist zerstört. Erstmal bis dahin. Was kümmern uns die ständigen Unruhen im Nahen Osten? Ständig gibt es dort Unruhe, ständig gibt es dort Krieg. So richtig wären wir betroffen, wenn das Benzin teurer wird. Wenn es uns wehtut, dann merken wir, hey, was ist da los? Können wir nicht was unternehmen? Heute geht es um das Eingemachte. Ja? Also wenn ihr denkt, bisher ging es doch schon um harte Themen in diesen Gerichtsworten über die Völker. Babylon steht für das Böse in der Welt, Ägypten steht für die Welt, dass wir Sicherheit in der Welt suchen. Heute geht es ans Eingemachte, heute geht es ans Portemonnaie, ja? Heute geht es ans Geld. Das der Bereich, wo wir wirklich ja, sehr schnell betroffen sind. Also Tyros ist auch ein Symbol. Tyros steht nicht nur für diese antike Stadt. Tyros ist ein Symbol, es steht für Wirtschaft, Handel, Reichtum und dass wir darin Sicherheit suchen, ein glückliches Leben. Und wir wissen, ja, das ist eine Lüge. Es ist Betrug, Tyros betrügt uns, es ist eine Täuschung. Das möchte ich euch jetzt heute im ersten Punkt nochmal deutlich machen. Deshalb lautet er, Täuschung, Geld gewinnt. Täuschung, Geld gewinnt. Also wir schauen erst nochmal an das alte Tyros. Das war ja das Volk der Phönizier, das war eine Handelsnation. Die beiden Hauptstädte von Phönizien, die beiden Handelshauptstädte waren Tyros und Zidon. Das waren sozusagen zu der Zeit von Jesaja, vor allem in Tyros, die wichtigsten Handels- und Hafenstädte der Welt. Heute sind das, was weiß ich, Shanghai, Hongkong, Rotterdam. Irgendwann war es vielleicht auch mal Hamburg. Ja? So diese großen Hafenstädte, die großen Handelsstädte. Warum? Weil der Welthandel läuft vor allem über das Meer. Das ist noch bis heute so. Aber in Tyros hat es angefangen. Also Tyros hatte hinter sich die Berge und vor sich das Meer. Hinter sich konnten sie nicht wirklich was machen. Also haben sie sich übers Meer ausgebreitet und haben Welthandel betrieben. Die haben überall im Mittelmeer Kolonien gegründet. Sozusagen Handelspartnerstädte oder Handelsbasen gegründet. Wir lesen das hier, ja, Vers 7, im zweiten Teil, ja, deren Füße sie in ferne Länder trugen, damit sie sich dort ansiedelten. Ja, und dann wird es erwähnt, Tarsis ist ja das erste und das letzte. Die Tarsis-Schiffe, das sind also die Schiffe, die waren so seetüchtig, so, waren so groß, die sind bis auf die ganz andere Seite vom Mittelmeer gefahren. Also, ne, also das Mittelmeer ist ja ungefähr so, ja. Von eurer Seite aus, hier ist Tyros, ja, in der Nähe von Jerusalem und Tarsis in Spanien, ganz auf der anderen Seite. Und da, das Mittelmeer ist ein wildes Meer, dort kannst du wirklich Stürme erleben, alles Mögliche. Ja. Und diese Schiffe waren so seetüchtig, sie konnten bis nach Tarsis fahren. Also bis dahin haben sie ihre Basen gelegt. Tatsächlich war das dieses Handelsreich ausgeweitet vom Indien bis zum Ärmelkanal, reichten die Handelsbeziehungen von Tyros. Und dann wird im Vers 3 wird dann eine Stadt aus Ägypten erwähnt und das Nildelta, also dort kam das, der ganze Weizen her, ja, das war sozusagen die Kornkammer des Mittelmeerraums. Im Vers 3 dann, wie gesagt, Ägypten, dann Vers 6 nochmal die Tarsis-Schiffe, dann wird Kittim zweimal erwähnt, das war Zypern, also eine der großen Inseln im Mittelmeer und damit sind sozusagen viele weitere Inseln auch gemeint. Also sie hatten ein damalig weltumspannendes Wirtschaftsreich, ein Wirtschaftssystem. Und sie hatten dadurch eben nicht nur wirtschaftlich Einfluss auf alle Länder, sondern auch politisch und militärisch. Denn es ist klar, wer das Geld hat, der hat nicht nur ein schönes, angenehmes Leben, sondern der hat vor allen Dingen Macht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Und das ist interessant zu sehen, welchen Weg dann Tyros gegangen ist, nämlich einen ganz anderen Weg als die anderen Städte. Also sie haben quasi durch ihren Einfluss, durch Macht, durch ihr Geld, konnten sie sozusagen einen ganz anderen Weg gehen als Babylon. Ja? Handel und Wirtschaft anstatt Krieg und Zerstörung. Das war der Weg von Tyros. Wir müssen den anderen nicht den Schädel einschlagen, um an sein Geld zu kommen. Wir müssen nicht das Land einnehmen und besetzen. Wir machen das durch Wirtschaft und durch Handel. Ägypten, Assyrien, Babylon, Persien, alles Länder, die hier erwähnt werden. Ja, sie bauten ihre große Armeen auf und überfielen dann mit ihren Armeen die Nachbarländer. Und es dauerte nicht lange, bis die nächste Großmacht hochkam, dasselbe gemacht hat und dann dieses Großreich wieder eingenommen hat. Tyros konnte sich während all der Jahrhunderte immer wieder behaupten, einfach nur durch ihren Handel. Und wenn Krieg kommt, naja, die Wirtschaft verdient auch am Krieg. Und wenn der Krieg vorbei ist, naja, die Wirtschaft verdient dadurch, dass sie wieder Aufbau macht. Ja? Also die Wirtschaft verhilft den Ländern, die durch Kriege zerstört werden, dass sie sich aus ihrer Asche wieder erheben. Wir in Deutschland haben das erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, das deutsche Wirtschaftswunder, weltberühmt. Zuerst wurde also die D-Mark eingeführt. Dann kam dieser Marshallplan, also ein Plan aus Amerika, hier wieder wirklich die deutsche Wirtschaft zu stärken. Deutschland bekam wieder Zugang zur Weltwirtschaft. Dann gab es diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, ne, mit Frankreich und Deutschland. Also durch die Wirtschaft kamen die Verbindungen zwischen den Ländern wieder zustande. Deutschland wurde quasi wieder in die Völkergemeinschaft eingegliedert. Und die Deutschen hatten ja jahrelang Mangel und die hatten also ein Bedarf, die haben gekauft, ja. Unsere Städte sind teilweise heute noch voll von Kunstgegenständen, man könnte sie auch als Panzersperren bezeichnen, die damals gekauft wurden, um die Städte schöner zu machen. Gestern habe ich unseren Gast Osnabrück gezeigt und ich sehe dann immer so die Kunst, die die Stadt verschönern sollte und es sind irgendwelche komischen Gegenstände. Also wir haben Geld, ja, Handel, Luxus. So ist Deutschland wieder groß geworden. Und wer Geld hat, der hat nicht nur all diese Möglichkeiten, sondern er hat eben auch die Macht. Das ist ganz wichtig. Ja? Vers 8, was lesen wir da? Wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Die Kronenspenderin, ja? Deren Kaufleute Fürsten und deren Händler die Vornehmen der Erde waren. Die Kronenspenderin, also sie hat letztendlich darüber bestimmt, wer wird wo König. Sie konnten also wirklich beeinflussen, die großen Könige und auch die Kriege finanzieren. Das macht die Wirtschaft, ja. Und das haben wir durch die ganze Weltgeschichte gesehen. Zum Beispiel im Mittelalter war es in Italien diese Familie Medici. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Familie Medici, sehr, sehr reiche Händler. Die haben dann selber mehrere Päpste gestellt. Die haben nicht nur finanziert, wer Papst werden durfte, sondern haben dann irgendwann gesagt, das machen wir jetzt selbst. Und Papst, das war im Mittelalter schon der, der das meiste Geld hatte, ja, die meiste Macht hatte. Oder in Deutschland hatten wir die Fugger-Familie, die Fuggerer, Jakob Fugger, vielleicht kennt ihn jemand, der hat zum Beispiel die Kaiserwahl Karl des V. finanziert. In England waren es die Bardi und die Peruzzi-Familien, die König Edward III. Zum König gemacht haben. In Deutschland hatten wir dann jahrelang diese, und im Mittelalter auch diese Handelsstädte, die Hanse zum Beispiel. Und das ist bis heute so, ja. Die großen Konzernbosse haben sehr großen Einfluss auf die Politik. Und es ist, ich meine jetzt nicht nur Elon Musk und wie heißen sie, Jeff Bezos und so weiter, ja, also diese ganz Reichen, sondern es ist interessant, wir haben ja in Deutschland in unserem Reichstag, also Bundestag, momentan 736 Abgeordnete. Und dem gegenüber haben wir über 6.200 offizielle Lobbyisten, also Wirtschaftsvertreter, Vertreter der Konzerne. Ja? Und diese 6.200 Wirtschaftsvertreter, die sich dort im Bundestag tummeln, die haben hinter sich etwa 30.000, die auch dafür arbeiten. Die arbeiten alle für die Lobby, ja? Für die Konzerne und für die Verbände und so weiter. Also, wer wird die Wahl gewinnen? Wer wird die nächste Wahl gewinnen? Am Ende heißt es ganz oft, Geld gewinnt. Ja? Geld regiert die Welt. Und das ist die Botschaft, die wir alle gerne glauben. Das ist nicht so, dass wir jetzt sagen, oh, schlimm, diese Geldszene, ja, diese Wirtschaft, diese Konzerne, oh, schlimm, die bestimmen alles, schlimm. Nein, das ist die Botschaft, die wir tatsächlich glauben, die wir angenommen haben. Ja, Geld gewinnt, das heißt, Geld gibt dir Sicherheit, Geld gibt dir Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine viel bessere Bildung haben, wenn du genug Geld hast. Du kannst Reisen machen, deinen Horizont erweitern, nur wenn du Geld hast. Du kannst dir endlich mal ein vernünftiges Fahrrad kaufen oder endlich mal ein vernünftiges Auto kaufen, mit dem du nicht an der Straße liegen bleibst und immer nicht weißt, komme ich an, wenn du Geld hast. Ja, dein Leben wird einfach besser und sicherer. Du kannst dein eigenes Haus kaufen. Da kannst du eigentlich mal machen, was du willst mit deinem Haus, mit deinem Grundstück. Wenn du die Grundstückssteuer auf Jahre bezahlen kannst, natürlich nur. Was können wir machen als Gemeinde? Stellt euch mal vor, wir hätten 1-2 Millionen übrig. Wir hätten doch schon längst unser neues Gemeindehaus gebaut, oder? Mit allem, was wir brauchen. Natürlich mit Kindergarten und mit Schule und mit Altersheim. Na logisch, wir bauen alles dran, was wir brauchen, um wirklich hier wirksam zu sein, um gute Arbeit zu machen. Und dann können wir noch so viel in die Mission geben. Also Geld gewinnt, oder? Philipp Hopf, der so ein bekannter Podcaster aus Deutschland, der wiederholt immer so diese eine Aussage, das ist so seine, auch eine seiner wichtigen Botschaften, ohne Geld bist du immer abhängig. Aber mit Geld kaufst du dir Optionen und damit Freiheit. Und da hat er irgendwie recht, oder? Mit Geld, ohne Geld bist du immer irgendwie abhängig, aber mit Geld hast du Möglichkeiten und damit Freiheit. Wir haben das letzte Mal ja gesehen, da ging es um Ägypten. Das war mehr so die weltlichen Mächte, die Staaten vielleicht, die Regierungen. Wir haben gesehen, ja, auf den Staat kannst du dich letztendlich nicht verlassen. Ja? Du bist von ihm abhängig und dafür nimmt er dir deine Freiheit. Du kannst nicht wirklich Sicherheit vom Staat bekommen, aber er nimmt dir deine Freiheit. Und die Botschaft lautet, Geld bedeutet aber Freiheit. Geld bedeutet Freiheit. Geld ist Leben, Reichtum ist Lebensqualität. Geld gewinnt. Die Prinzen, eine deutsche Band, die vielleicht keiner mehr kennt, die hat nach der Wende ihren Durchbruch geschafft mit dem tiefsinnigen, ergreifenden, packenden Lied »Ich wäre so gerne Millionär«. Dann wäre mein Konto niemals leer. Und das ist eigentlich schon fast der ganze Textinhalt. Also das ganze Lied ist eigentlich das, ja. Und das ist so das, die Botschaft, oder? Ist das nicht cool? Ich wäre so gerne Millionär, dann hätte ich immer genug Geld auf dem Konto. Und könnte einfach alles machen. Wäre das nicht schön? Und vielleicht sagst du jetzt, Moment. Ich will gar nicht Millionär werden. Ich brauche das gar nicht. Aber jetzt mal im Ernst, so ein bisschen mehr Geld in der Tasche? So, dass man so wenigstens sich so ein paar Sachen leisten kann, dass man so ein bisschen mehr Freiheiten kann und dass man ein bisschen mehr Gutes tun kann in der Welt. Wäre das nicht schön? Also es ist ein verführerisches Versprechen, ja, von Tyros, dem wir sehr gerne folgen. Und jetzt überlegt mal ganz kurz, die ihr euch jetzt Anschaffung gemacht habt im letzten Monat, ja, überlegt mal ganz kurz, welche Anschaffung habt ihr euch gemacht und welche Gefühle hat es in euch hervorgerufen? Überlegt mal nur im letzten Monat, was habt ihr euch da gekauft und welches Gefühl kam da in euch hoch? Oder wo habt ihr Geld ausgegeben, um das Leben mehr zu genießen? Ja. Also es ist ein verführerisches Versprechen, es ist auch ein überzeugendes Versprechen, aber letztlich, und das ist der Punkt, es ist eine gefährliche Verführung. Geld und Reichtum und auch wirtschaftlicher Erfolg, okay, das macht die Bibel deutlich, sie sind nicht an sich böse. Wir können nicht sagen, Geld ist böse. Oder, dieser wirtschaftliche Erfolg ist böse. Auf keinen Fall. Die Wirtschaft kann tatsächlich Frieden stärken und erhalten. Und was können wir Christen alles Gutes tun, wenn wir ein bisschen Geld haben? Also tatsächlich, ich schwärme vor anderen Christen und anderen Gemeinden von der Großzügigkeit und Freigebigkeit von meiner Gemeinde. Ja, ihr seid großzügig, ihr gebt so viel, dass wir als Gemeinde Missionare unterstützen können, andere Gemeinden unterstützen können, Tochtergemeinden unterstützen können. Es ist genial. Was kann man nicht alles Gutes machen, wenn man großzügig ist, wenn man Geld hat? Aber Reichtum ist eben auch voller Gefahren. Und zwar nicht nur bezüglich unseres irdischen Sicherheit, ja, dass es trügerisch ist, sondern vor allen Dingen, es hat geistliche Gefahren, es hat Gefahren für unseren Glauben. Schon alleine die Ablenkung, wenn ich viel habe, dann muss ich mich viel darum kümmern. Je größer deine Wohnung ist, desto länger bist du beschäftigt mit Putzen. Ja? Geht alles von deiner Zeit ab, Bibel zu lesen. Also ja, je mehr du hast, desto mehr musst du dich darum kümmern. Es beschäftigt deine Gedanken, kostet deine Zeit. Es ist ein ganz großer Punkt. Ja, es verlangt Energie von uns. Dann das nächste ist, dass wir uns dran gewöhnen. Es ist nicht nur die Ablenkung, es ist die Gewöhnung. Wir sind dann irgendwann einen gewissen Lebensstil gewöhnt. Und wenn uns Gott dann etwas wieder nimmt, das ist hart für uns. Dann nimmt das, dann verliert unser Leben an Freude. Dann kommt natürlich das sinkende Gottvertrauen. Je mehr wir haben, desto größer die Gefahr, dass unser Gottvertrauen sinkt, weil wir uns auf das verlassen, weil wir unsere Sicherheit darin sehen, was wir haben. Stell dir vor, du gehst einkaufen, einfach nur in den Supermarkt. Du holst einfach nur das, was du eben für die Woche brauchst. Und du weißt, du hast deine Karte mit dabei und du weißt, mein Konto ist voll. Das gibt dir Sicherheit. Du kaufst das ein, was du brauchst, du guckst doch bei den Angeboten, gibt es noch was, könnte ich noch irgendwas, was könnte ich noch, alles rein in den Wagen, ja? Du hast die Sicherheit. Ich habe ja genug. Stell dir vor, du hast eben nur ganz wenig auf dem Konto, dann gehst du durch den Supermarkt und rechnest. Ah ja, das ist immer im Kopf, das lasse ich, den Gang brauche ich heute gar nicht lang gehen. Ich habe eh kein Geld dafür, ja? Je mehr du hast, desto mehr Sicherheit hast du. Ein sicheres Gefühl. Du verlässt dich drauf. Dein Gottvertrauen sinkt. Und trotzdem ist der andere Punkt, deine Sorgen steigen. Je mehr dein Gottvertrauen sinkt, desto mehr steigen deine Sorgen. Das ist immer so, denn je mehr du hast, desto mehr hast du Angst, dass du es wieder verlierst. Die Deutschen, ein sehr reiches Volk, Volkskrankheit, was ist es bei uns? Depression, Sorgen, Ängste, Nöte, ja. Deutsche sorgen sich, das ist sogar sprichwörtlich in der Welt. obwohl wir so reich sind. Wie passt das zusammen? Ja, wenn du viel hast, hast du viel Sorgen. Und am Ende ist es eben einfach Götzendienst. Denn wir haben ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder beten wir Geld an oder wir beten mit unserem Geld Gott an. Es gibt nichts dazwischen. Entweder betest du dein Geld an oder mit deinem Geld Gott an. Und wir sind immer, haben immer diesen Hang und diese Gefahr, diese Versuchung, dass wir eben die Gaben über den Geber stellen. Dass das uns jetzt die Freude bereitet, dass das uns jetzt die Sicherheit gibt, was wir haben. Also ich betone es nochmal. Geld ist nicht jetzt an sich gut oder böse. Aber der Böse selbst gebraucht es, um seine Macht über uns auszuüben. Darum habe ich heute Hesekiel 28 lesen lassen. Hesekiel nimmt sich 3 Kapitel Zeit für Tyros. Und er macht dann am Ende deutlich, dieser König von Tyros, das ist nicht nur einfach ein König gewesen, sondern das ist eigentlich nur ein Marionettenkönig, hinter dem eigentlich Satan steckt. Der Teufel selbst steckt hinter Tyros. Wofür steht Tyros? Wirtschaft, Macht, Reichtum, finde deine Sicherheit darin. Die Macht dahinter ist Tyros. Es ist kein Gebiet, wo wir sagen, hey, da können wir auch mal drüber nachdenken oder so schlimm oder so wichtig ist es nicht, sondern Satan selbst steckt genau dahinter. Die Bibel entlarvt uns quasi Tyros. Es sagt, das ist eine satanische Täuschung und Satan steckt sozusagen im direkten Konflikt mit Gott, mit unserem Glauben, durch dieses Tyros. Ein Ausleger, der schreibt dazu: Ob es sich nun um Öl, Weizen, Stahl, Textilien, Medikamente, Hightech, Elektronikgeräte oder sogar um Geld selbst handelt, die CEOs, die Vorstände und multinationalen Konzerne prägen das Leben auf diesem Planeten. Ist doch so, oder? Nicht die Religion, der Glaube, die Bibel prägt das Leben auf diesem Planeten, sondern die Wirtschaft, ja. Pass auf, er schreibt weiter. Sie legen Preise und Quoten fest, wecken in den Menschen Begierden und fördern die wirtschaftliche Dynamik von Nationen. In manchen Fällen entscheiden sie darüber, wer lebt oder stirbt und, was noch viel mächtiger ist, wofür sie leben und sterben. Wofür sie leben und sterben. Wofür lohnt es sich zu leben? Naja, klar, wenn ich jetzt richtig ranklotze das Jahr über, dann kann ich den Traumurlaub machen. Wenn ich diese Broschüre sehe von dieser Kreuzfahrt, das lohnt, das ist Leben. Das muss ich mir leisten können. Ja. Und so geht es bis zum letzten Joghurt, wo du sagst, das ist Leben. Ja. Wenn ich den esse, dann bin ich gesund, dann habe ich Leben. Ja. Geld und Reichtum hält so viele wunderbare Verheißungen und Versprechen für uns parat. Aber sie sind sehr trügerisch, sie sind sogar gefährlich und letztlich sind sie eine Illusion. Denn sie können uns nicht wirklich Leben geben. Sie sind eine Illusion und Gott in seiner überreichen Gnade, der will uns desillusionieren. Er will uns diese Täuschung, der wir erlegen sind, wegnehmen, indem er uns enttäuscht. Und deshalb lautet mein zweiter Punkt: Enttäuschung, Geld genommen. Natürlich ist diese gnädige Enttäuschung, die Gott uns jetzt gibt, für manche eine Enttäuschung, dass er dann sehr betrübt ist darüber. Aber es ist gut, wenn wir uns desillusionieren, wenn wir uns enttäuschen lassen. Wie hat Gott das damals gemacht mit Tyros? Tyros war eine Stadt, die bestand aus einem Teil auf dem Festland und einem Teil auf einer vorgelagerten Insel. Also wenn es hart auf hart ging, dann konnten die sich quasi auf die vorgelagerte Insel zurückziehen und dort waren die Stadtmauern bis zum Meer runtergebaut. Also das war eine Festung mitten im Meer, die konnte keiner einnehmen. Und Gott hat gesagt, und doch wirst du eingenommen werden. Du wirst vernichtet werden. Und so ist es passiert. Auch Tyros wurde zerstört und eingenommen, zwar an mehreren Schritten, ich erkläre euch das gleich noch, aber als es dann soweit war, als Tyros vernichtet war, dann ging das wie eine Schockwelle durchs Mittelmeer, also von Handelsbasis zu Handelsbasis. Das war sozusagen Black Friday 1.0. Ja, Tyros liegt in Trümmern. Absolute Fassungslosigkeit. Hier wird in Vers 2 gesagt, schweigt, ihr Bewohner der Küste. Also alle werden fassungslos schweigen. Was ist denn da passiert? Und das Schlimme war, der Backup, ja, Also die Rückversicherung, die Instanz, die eintreten konnte, wenn irgendwie was zusammenbrach, weil ist ja systemrelevant. Ja, Tyros kann man ja nicht einfach krachen gehen lassen. Ja, die geht auch krachen. Also nämlich Zidon, die Schwesternstadt, ja, die Schwesterstadt. Das war sozusagen der Backup, die Reservebank, der Reservehafen. Den wird es genauso treffen. Und dann Vers 4 ist ein bisschen schwer zu übersetzen. Ich lese den nochmal. Schäme dich, Zidon. Ja, darum geht es uns um Zidon. Ja, wo man sagt, wir haben ja noch diese Stadt, denn das Meer, die Meeresfeste, spricht, ich habe keine Wehen gehabt und noch geboren, noch junge Männer großgezogen, noch Jungfrauen aufgezogen. Also das ist jetzt meine Übersetzung hier. Andere vielleicht haben andere. Geht es darum, dass es keine Schiffe mehr auf dem Meer gibt, weil der Schiffsverkehr zusammengebrochen ist und damit Zidon auch nichts mehr im Hafen hat? Geht es um die Bewohner von Tyros oder so? Es ist nicht ganz klar, aber klar ist, das Schicksal, was Tyros getroffen hat, das wird genauso Zidon treffen. Und dann kommt Vers 11 bis 13 und eben alle anderen Handelspartner und Stationen auch. Also auch die letzten Rückzugsorte, die letzten Hintertürchen, wo man sagt, da kann ich noch retten, was zu retten ist. Alle werden gerichtet werden. Also wenn du dir sagst, hey, ich habe ja wenigstens noch mein Bankkonto in der Schweiz, das kann mir keiner nehmen. Ich habe ja diesen Aktien, die sind total sicher. Ich habe ja eine Kryptowährung oder was auch immer, wo Menschen denken, da habe ich noch meine Sicherheit. Gott sagt, ich werde euch jegliche Sicherheit nehmen. Ja, Vers 11, da steht, der Herr hat seine Hand ausgestreckt übers ganze Meer. Er wird diese ganzen Königreiche erschüttern. Oder Vers 12 geht es nochmal um Kittim, also Zypern, diese Insel. Oder Vers 13, sogar die Chaldeer, die Babylonier sind damit gemeint, werde ich schlagen. Also eine mächtige Nation. Und Vers 14 schließt sich der Kreis, da werden wieder diese Tarsis-Schiffe erwähnt, Schiffe, die quasi bis aufs ganze andere Ende vom Mittelmeer, ja, bis zum Ende der Welt fahren konnten. Die werden keinen Heimathafen mehr finden, wo sie ihre Waren loswerden können. Es gibt keinen Markt mehr für sie. Und das ist interessant, denn Tyros und Zypern, die haben sich immer wieder hochgekämpft über die Jahrhunderte. Die haben sich immer wieder freigeschwommen. Ja? So sind schlaue Geschäftsleute. Wenn eine Sache runtergeht, dann suchen sie sich was Neues. Die denken noch in die Zukunft. Ne? Ein Verwandter von uns, der hat eine Firma, der hat sehr stark in der Autoindustrie Zulieferer gemacht, seitdem das krachen geht. Ich habe gefragt, wie geht es dir jetzt? Was machst du jetzt? Ich bin schon längst bei Schienenbau. Ja? Schon längst das sinkende Schiff verlassen. Gute Geschäftsleute machen das. Ist auch richtig so. Aber Gott sagt, am Ende wird sie alle das Gericht treffen. Und wie geschah das nun? Zuerst kam Assyrien. Assyrien hat Zidon eingenommen und dann Tyros belagert und Tyros musste Tribut zahlen. Dann kamen die Babylonier, die haben wieder Zidon zerstört, dann Tyros zerstört, aber die konnten die Hauptinsel nicht einnehmen, aber mussten wieder Tribut zahlen. Und immer wieder dieses, wir retten uns auf die Insel. Wir haben unsere sichere Bank. Und dann kam Alexander der Große und er hat dieses Wort erfüllt, was bei Hesekiel steht. Da steht nämlich, man wird deine Steine, Schutt und Holz ins Wasser werfen, steht dort über Tyros. Und es ist so passiert, Nebukadnezar hat quasi die Stadt auf dem Festland zerstört, in Schutt und Asche gelegt. Und dann kam irgendwann später Alexander der Große und er hat diesen ganzen Schutthaufen genommen und ins Meer gehauen, geschleudert und hat damit einen Damm gebaut zu dieser Insel. Es ist sozusagen wortwörtlich, hat sich das erfüllt und konnte dann tatsächlich Tyros, die uneinnehmbare Stadt, einnehmen. Und über die Jahrhunderte wurde dort der Damm immer breiter, weil das Meer dann dort viel Sedimente und Sand angeschwemmt hat, sodass man heute quasi so eine Halbinsel hat, aber immer noch erkennt, ja, dort war immer ein Damm, den Alexander den Großen angefertigt hat. Und die Botschaft lautet, auch wirtschaftliche Großmächte, auch die wirtschaftlich erfolgreichsten und sichersten Weltkonzerne, was auch immer, alle kann das Gericht treffen. Ehemalige Großmächte wurden tatsächlich in der Geschichte, also ich rede von wirtschaftlichen Großmächten, zu Agrarnationen wieder. Ja, die wurden in die Steinzeit zurück befördert. Ja, das lesen wir hier zum Beispiel im Vers 10. Da steht, überflutet ein Land, wie es beim Nil geschieht, du Tochter Tarsis, es ist keine Werft mehr da. Was bedeutet das? Es bedeutet, fange wieder an, deine Äcker zu düngen, wie es bei der Nil macht in Ägypten, denn du wirst dich wieder auf deine Landwirtschaft verlassen. Es gibt keine Werft mehr, es gibt keine Schiffe mehr, es gibt keinen Handel mehr. Also Stichwort Deindustrialisierung. Ja? Das kann jeden treffen. Und wie passiert das in der Geschichte? Durch Wirtschaftskrisen, durch Kriege, durch Spekulationsblasen, durch Steuererhöhungen und so weiter. Sicherlich könnte man das als Gründe anführen. Das sind ja auch die Gründe. Aber letztlich geschieht es durch Gott. Denn er hat die Weltwirtschaft in seiner Hand. Das ist das Zentrum dieser 14 Verse, die ich gelesen habe. Das Zentrum bilden die Verse 8 und 9. Und dort lesen wir, wer hat dieses über Tyrus beschlossen? Ja, die ja eigentlich die Kronenspenderin ist, die eigentlich die Macht hat. Wer steht denn noch über Tyrus? Wer steht denn noch über dem Geld? Ja, Vers 9, der Herr der Herrscharen hat es beschlossen, um den Stolz all ihrer Pracht zu entweihen und alle Vornehmen der Erde verächtlich zu machen. Er hat den Stolz ihrer Pracht entweiht. Er hat ihn nicht einfach nur genommen. Er hat ihn entweiht. Das heißt, das war das, was sie angebetet haben. Das war ihr Heiligtum. Das hat er ihnen genommen. Gott ist der Geber aller Gaben. Alles kommt von ihm. Wir sind alle abhängig von ihm. Ob du ein armer Schlucker bist oder ob du 1 Million Euro auf dem Konto hast. Du bist zu jeder Minute, zu jeder Sekunde in deinem Leben vollständig von Gott abhängig. Egal wie viel Geld du am Anfang des Monats oder am Ende des Monats hast, ist es völlig egal. Du bist immer, immer ganz von Gott abhängig. Gott ist der Geber aller Gaben. Gott erhält dein Leben. Wie kann der Mensch, ja, wie können selbst wir Christen auf die Idee kommen, uns von den Gaben anstatt vom Geber Leben zu versprechen? Sicherheit, Erfüllung, Glück im Leben. Das ist Götzendienst und Gott sagt, ich werde Götzendienst richten. Und auch ohne, dass jetzt die große Wirtschaftskrise kommt, ohne die Deindustrialisierung oder was auch immer, irdischer Reichtum ist vergänglich. Wir können nichts mitnehmen. Wir können unser Leben dadurch nicht verlängern. Und was das Allerwichtigste ist, wir können mit unserem irdischen Reichtum, und mögen wir noch so viel haben, nichts von unserer Schuld, die wir bei Gott haben, abzahlen. Wir können keine Reparationszahlung zu Gott machen. Das funktioniert nicht. Es gibt nur ein Bezahlmittel, sozusagen die wichtigste, die teuerste Währung, die es in der Welt, das teuerste Währungsmittel, was es überhaupt gibt. Und das ist eben kein Geld und das ist kein Gold, sondern das ist das Blut Jesu. Das ist das Einzige, was zählt. Das Blut Jesu. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen wie mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen, unbefleckten Lammes. Wie oft denken wir, mit Geld lassen sich die Probleme lösen? Wenn wir nur genug haben, dann können wir die Probleme lösen. Auch wenn du irgendwelchen Mist im Leben baust und viel, viel schlimme Sachen machst, mit Geld können wir es irgendwie wieder lösen. Wir bezahlen das. Nein, es funktioniert nicht. Geld ist Leben, Geld gewinnt. Nein, das funktioniert nicht. Christus ist Leben. Und wenn Christus dein Leben ist, dann ist Sterben dein Gewinn. Und oft ist es so, dass Gott uns Dinge im Leben nehmen muss, damit wir das wieder begreifen. Damit wir das wieder vor Augen haben. Damit wir wirklich merken, wieder mein Leben hängt doch ganz und gar von Gott ab, egal wie viel ich habe. Dann muss Gott uns Dinge nehmen. Denn meistens ist es doch so, ich weiß nicht, wie ihr euch jetzt fühlt, aber es lässt sich doch wunderbar über Geld und über Spenden und über Gottvertrauen und über Großzügigkeit reden und schwärmen. Ja? Wunderbar lässt sich doch jetzt darüber nachdenken, nach so einer Predigt wie heute. Ach, herrlich, da gehe ich doch gleich nochmal nach Hause und gucke, ob ich meine Überweisung nochmal erhöhen kann. Bestimmt, ja, wem kann ich noch was geben? Da denken wir doch richtig gerne drüber nach, oder? Solange wir Geld auf dem Konto haben. Solange wir noch genug haben, solange mein Job sicher ist. Da können wir wunderbar über dieses Thema reden. Das macht uns richtig Freude. Aber sobald das Geld knapp wird, sobald es eng wird, weil du deinen Job verlierst, weil du die Rate nicht mehr bezahlen kannst oder was auch immer, ja, sobald es eng wird, auf einmal kommt da so ein komisches Ziehen in der Magengegend. Kennt ihr das? So, oh, es könnte eng werden. Oh, wie machen wir das? Wie schaffen wir das? Ja? Da kommen so die Sorgen hoch. Man fängt auf einmal an, sehr viel über Geld nachzudenken. Übers Sparen, über neue Geldquellen. Wie können wir jetzt an genügend Geld rankommen? Zahlen wir vielleicht gerade noch zu viel Spenden? Müssen wir da jetzt wieder nachprüfen, weil wir auch weniger reinbekommen und so weiter? Es geht dann ganz schnell los, sobald es eng wird. Und da es hoffentlich bei den meisten von euch noch nicht so eng ist, ist so ein Thema eigentlich kein Problem. Ja? Kann er gerne predigen. Aber was ist, wenn es mal weniger wird? Dann kommen die Gedanken hoch, ach, wir müssen doch das Haus abzahlen. Wir denken ja nicht, dann müssen wir das Haus halt wieder abgeben, sondern wir müssen doch das Haus abzahlen. Ja? Ich muss doch meine Familie versorgen, oder? Das ist doch wirklich vernünftig. Oder wir hatten doch gerade den Urlaubsplan aufgestellt und jetzt das. Seit Monaten sparen wir, um uns diese wichtige Anschaffung zu machen und jetzt geht die Maschine kaputt oder das Auto kaputt. Oh, das ganze Geld wieder dahin. Als ich durch Afrika gereist bin mit dem Fahrrad, da hatte ich ja auch wenig, ne? Ich war ja als Handwerker unterwegs in Afrika und das war so eine Abenteuertour. Aber wir Wandergesellen, wir haben natürlich immer unsere Sicherheit gehabt. Wir haben uns in unsere Klamotten an Geheimstellen solche genannten Bunker einnähen lassen, also Geheimtaschen. Ja? Und ich hatte in meiner Hose an einer Stelle, wo niemand drauf kommt, also wirklich eine gute Sache, hatte ich eine Geheimtasche und dort hatte ich richtig viel Geld drin. Ich weiß nicht, ich war auf dem Weg durch Afrika und so weiter, ich dachte wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr wie viel, aber 600, 700, 800 Euro. Ne? Das ist ja in Afrika eine ganze Menge. So. Ich bin also durch Afrika gereist, das war so, Abenteuer, wer weiß, was passiert, aber ich wusste, im Notfall habe ich ja mein Bunker, mein Geld. Und dann, als wir uns die Fahrräder gekauft haben, haben wir aber gemerkt, hey, wir waren zu zweit unterwegs, hier durch die Wüste fahren und durch Afrika fahren mit dem Fahrrad, mit so einer schweren Zimmermannshose, wie wir sie anhatten, das geht nicht. Also haben wir uns leichtere Hosen gekauft und haben unsere Hosen nach Hause geschickt. Und ich habe ganz vergessen, dass in meiner Hose mein ganzes Geld war. So, dann hatte ich überhaupt nicht dran gedacht, weil es lief immer gut, es lief gut. Und irgendwann mussten wir dann von Gambia nach Senegal, wir sind so über die grüne Grenze, Fahrräder geschoben, es war ziemlich hart, ich war ziemlich krank. Und dann war die klar, also wie kommen wir jetzt weiter? Und wenn du dann in ein anderes Land kommst, dann musst du natürlich viel Schmiergeld zahlen. Du musst irgendwie gucken, dass du erstmal überhaupt, weil du hast keine Papiere, du hast keine Einreisegenehmigung, alles so, das kannst du alles irgendwie bezahlen. Dann musst du ja sehen, wo du was zu essen kriegst, was zu trinken kriegst, musst du irgendwie durchkommen. So, ne? Denk nicht, dass die Leute dort freundlich sind zu dir. Du bist ein Weißer, ein Reicher, die wollen alle nur Geld von dir. Ne? Ist nicht so, ach toll, dass du uns besuchen kommst, hier hast du ein paar Bananen. Nein. Ja? So. Und ich stand dort völlig am Ende und dann fiel mir ein, ach, mit welchem Geld? Ich hatte also noch ein paar hundert Dalassis, das sind so ein paar Euro halt, so was weiß ich, 30, 40 Euro in gambianischer Währung und ich hatte noch 20 Euro oder 50 Euro, ich weiß nicht, ich hatte einen Schein noch in einer anderen Tasche. So. Und ich hatte natürlich meine Karte, aber der nächste Geldautomat war auf der anderen Seite des Landes, kurz vor der Grenze, also mit dem Fahrrad und durch die Wüste und so, unmöglich zu erreichen. So, ne? So, das war der Moment, wo ich dann wirklich wieder beten musste. Wo ich wirklich wieder auf Gott vertrauen musste. Ja? Wo ich wirklich gemerkt habe, okay, Herr, wenn du jetzt nicht hilfst, ich kann mir nicht helfen. Und das war der Moment, wo ich dann Gottes Hilfe umso intensiver erfahren durfte. Also manchmal muss uns Gott Dinge nehmen, damit wir wieder wirklich von ganzem Herzen auf ihn vertrauen. Nicht endlich genug Geld zu haben, bedeutet für uns Freiheit, sondern manchmal genau das Gegenteil. Wenn Gott uns Geld nimmt, wenn er uns Reichtum nimmt, dann ist es wie ein Befreiungsschlag. Ja, stellt euch vor, ihr, oder das habt ihr vielleicht, ja, ihr habt da diesen Raum oder diesen Boden oder diesen Keller, da sind all diese Sachen drin, die ihr gebunkert habt. Und ihr wisst, da müsste ich mal durchsortieren. Das muss ich alles mal durchsortieren, weil da ist viel Mist drin und was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Stell dir vor, der ganze Schuppen brennt ab. Ein Befreiungsschlag. Du musst nichts mehr durchsortieren. Du hast eh die ganzen Jahre ohne das Zeug gelebt, was dort gebunkert ist. Manchmal brauchen wir das. Die Botschaft von Tyros, die Botschaft der Wirtschaft, des Reichtums, das ist eine Täuschung und es ist Gottes Gnade über uns, wenn er uns enttäuscht.
Aber die Frage bleibt, wovon sollen wir leben? Ist ja schön, wenn Gott uns alles nimmt und so weiter. Aber irgendwie, wir leben doch in dieser Welt. Wovon sollen wir leben? Ohne Geld läuft hier nun mal nichts. Und selbst ein Selbstversorgerhof muss erstmal bezahlt werden. Ja? Von dir selbst. Und Gott will auch nicht, dass wir jetzt aufhören mit Arbeiten, um Geld verdienen. So, wir wollen mit dem ganzen Mammon nichts mehr zu tun haben. Wir ziehen uns ganz zurück. Nein, das will er nicht. Und wenn die Bibel auch noch so sehr sagt, Spenden ist wichtig, sie sagt auch, Sparen ist gut. Sparen ist auch wichtig. Für den Notfall vorsorgen ist auch wichtig. Also wer da mal konkrete Antworten möchte, was sagt die Bibel alles dazu? Ich habe mal eine Predigtreihe darüber gehalten vor vielen, vielen Jahren, die heißt Jesus und Geld. Und dort gehe ich ganz konkret auf Fragen ein, wie ist das eigentlich mit dem Zehnten? Oder wie ist das mit der Versicherung? Kann ich als Christ mit Versicherung? Oder mit dem Urlaub? Oder mit der neuen Couch? Oder. Also diese konkreten Fragen zum Geld, hört euch einfach diese Predigten dazu an. Vor allen Dingen die über den Zehnten und über die alltäglichen Fragen ans Geld. Was Gott uns hier sagt, ist Folgendes: Ich versorge euch. Deshalb hängt euch an mich und hängt euch nicht ans Geld. Das ist der Punkt. Ja, ihr sollt arbeiten. Ja, ihr sollt fleißig sein. Ihr müsst Geld verdienen. Alles gut. Aber verlasst euch nicht darauf. Verlasst euch auf mich. Und das lesen wir jetzt in den letzten Versen, die ich uns jetzt noch vorlese. Der zweite Teil des Predigttextes, Jesaja 23, Abvers 15. Und es wird geschehen an jenem Tag, da wird Tyrus für 70 Jahre in Vergessenheit geraten, solange ein König regieren kann. Am Ende von 70 Jahren aber wird es Tyrus ergehen, wie es in dem Lied von der Hure heißt: Nimm die Laute, ziehe in die Stadt herum, in der Stadt herum, du vergessene Hure, spiele gut, singe Lied auf Lied, dass man wieder an dich denkt. Denn es wird geschehen, am Ende der 70 Jahre, da wird der Herr Tyrus heimsuchen und sie wird wieder zu ihrem Hurenlohn kommen und wird mit allen Königreichen der Erde, die auf der Erde ansässig sind, Hurerei treiben. Aber ihr Erwerb und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden. Er wird nicht angesammelt noch aufgespeichert, sondern ihr Erwerb wird für die sein, die vor dem Angesicht des Herrn wohnen, damit auch sie essen bis zur Sättigung und stattlich bekleidet werden. Das bringt mich jetzt zu meinem dritten Punkt. Nach dieser Täuschung, Geld gewinnt, kam die Enttäuschung, Geld genommen und jetzt kommt das Eintauschen, Geld geweiht. Eintauschen, Geld geweiht. Diese 70 Jahre, die hier erwähnt waren, die 70 Jahre des Gerichts, es ist jetzt auch wieder schwer, das überhaupt zu übersetzen richtig oder auch auszulegen. Welche Zeit ist damit gemeint? Ist das die Zeit eben dieser babylonischen Gefangenschaft gewesen, die eben auch irgendwie Tyrus betraf? Es steht 70 einfach nur für eine volle Zahl, es ist ein volles Gericht. Es ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig. Fakt ist, Tyrus wird sich irgendwann wieder berappeln. Die kommen wieder hoch. Die können die Geschäfte wieder aufbauen. Vielleicht nicht wieder so, wie es mal war. Sie wird keine Herrscherin mehr sein, sondern sowas wie eine gealterte Prostituierte. Also sehr hart dieses Wort. Ja, sie wird sich um des Geldes willen anbiedern, sogar mit Musik und allen Möglichkeiten. Weil egal wer, Hauptsache du zahlst den Hurenlohn, dann kommen wir ins Geschäft. Ja, das steckt hier dahinter. Also, diese Verse beschreiben keine wirkliche Umkehr von Tyrus, sodass wir sagen könnten, irgendwie, ja, Vers 18, das wird dann dem Herrn geweiht, selbst Tyrus wird also umkehren zu Gott. Nein, so wie Ägypten, ja, wenn ihr euch erinnert, letztes Mal ging es um Ägypten, die sind umgekehrt, das ist hier nicht gemeint. Hier geht es darum, dass wenn Gott dieser Stadt wieder ein bisschen Luft gibt, ein bisschen Freiheit schenkt, dann wird die Stadt in alte Gewohnheiten zurückfallen. Ich habe vorletzte Woche einen Herrn getroffen, der sagte zu mir, ich muss zur OP, ja, ich muss operiert werden. Hier alles zu und in 4 Wochen hier alles zu. Und dann, ich muss aufhören mit Rauchen, hat er mir gesagt die ganze Zeit. Ja. Das ist die letzte Schachtel so. Und es ist sowas von klar. Sobald er sich nach seiner OP wieder ein bisschen besser fühlen wird, wird er wieder anfangen. Er fällt in alte Gewohnheiten zurück, weil die letzte OP war vor 20 Jahren, hat das ja auch wieder gemacht. Wir fallen immer wieder in alte Gewohnheiten zurück. Mögen sie noch so schlecht gewesen sein, mögen sie uns noch so sehr ins Unglück geführt haben. Also wir sehen, Tyrus wird wieder Waren verkaufen, aber sie werden nicht nur Waren verkaufen, sie verkauft sich selbst, ja, wie eine Hure. Das heißt, Karriere, Reichtum, Macht und so weiter, das bleibt ihr höchstes Ziel im Leben. Das ist ihr Götze, dem sie sich verschrieben hat. Und das sehen wir in der Wirtschaft. Die Wirtschaft fällt immer wieder in alte Muster zurück, auch nach Kriegen, auch nachdem die Wirtschaft Kriege finanziert hat und viel für viel auch Leid verantwortlich ist, sie fällt immer wieder in die alten Muster zurück. Geld regiert die Welt, das bleibt einfach so. Ja, Vers 17b, mit allen Königreichen auf der Erde, bis überall hin, alle sind da betroffen. Der Handel wird also mit Prostitution verglichen. Das heißt so viel wie Ethik und Moral spielen keine Rolle. Hauptsache die Geschäfte laufen. Also die Wirtschaft fragt nicht nach Moral. Die Wirtschaft fragt nach Gewinn. Wir können also auch, die Wirtschaft macht also auch Geschäfte mit irgendwelchen Regimen, zweifelhaften Regierungen und so weiter. Deutschland hat ja zwei Weltkriege mitverantwortet. So viel Leid und Elend mit über die Welt gebracht. Und Deutschland gehört heute natürlich zu was? Den fünftgrößten Produzenten von Rüstungsgütern. Ja? Also Deutschland liefert Waffen in alle Welt, das muss ich mal vorstellen. Alle Welt sagt, ihr seid schuld am Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber alle kaufen Waffen von Deutschland. Auch Länder wie Saudi-Arabien, Katar, Arabische Emirate und Ägypten, auch da wird verkauft, natürlich. Die Rüstungsindustrie in Deutschland macht zwischen 12 und 16 Milliarden pro Jahr Gewinn. Nicht Umsatz, Gewinn. Oder ein anderes Beispiel, Deutschland und die EU sanktionieren Russland. Das böse Russland muss sanktioniert werden. Wir machen keine Geschäfte mehr mit Russland. Stört das die Wirtschaft von Russland? Die machen Geschäfte mit anderen Leuten. Die gehen halt nach Indien und nach China, bis nach Brasilien und Ägypten. Die machen mit der ganzen Welt Geschäfte und es läuft vielleicht sogar besser als vorher. Oder Saudi-Arabien, auch ein interessantes Land. Die beiden wichtigsten Geschäftspartner von Saudi-Arabien sind China und die USA. Und da denken wir, hey, China und die USA, sind das nicht die ganz großen Wirtschaftsgegner in der Welt? Aber alle können gewinnen. Denn Saudi-Arabien verkauft das Öl, der größte Abnehmer ist Indien. Und mit dem Geld, was sie dadurch verdienen, kaufen sie Waffen von der USA. Läuft also wunderbar. So weit, so schlecht. Was können wir jetzt allerdings aus dem letzten Vers lernen? Der klingt ja schon krass, oder? Aber ihr Erwerb und Hurenlohn wird dem Herrn geweiht werden. Also im fünften Buch Mose, da steht extra dieses Gesetz. Man darf kein Geld, was durch Hurerei verdient wurde, in Hurenlohn irgendwie Gott weihen, irgendwie für den Tempel einsetzen. Das ist verboten. Aber jetzt steht hier, es wird dem Herrn geweiht werden. Es wird nicht angesammelt noch aufgespeichert, sondern ihr Erwerb wird für die sein, die vor dem Angesicht des Herrn wohnen, also das Volk Gottes, damit sie essen bis zur Sättigung und stattlich bekleidet werden. Gott sagt, so wie alle Länder mir dienen, muss auch die Wirtschaft mir dienen. Und ich werde sie benutzen, um mein Volk zu versorgen. Das heißt, lieber Christ, wenn du Geldnöte oder Geldsorgen hast, lerne heute diesen Vers auswendig. Jesaja 23, Vers 18. Gott ist souverän auch über die Wirtschaft. Gott ist sozusagen der CEO der kompletten Weltwirtschaft. Gott ist der Bankenchef aller Banken und Notenbanken zugleich. Verlass dich nicht auf diese Wirtschaft, auf diesen weltlichen Reichtum, auf dass sie dir irgendwie Sicherheit und ein schönes Leben geben. Verlass dich auf Gott, denn er lenkt diesen Reichtum. Und er verwendet diesen bösen Mammon für seine Zwecke. Das macht Gott auf vielerlei Weise. Nur ein paar Beispiele. Es gab und es gibt eine ganze Reihe von christlichen Unternehmern, die sehr, sehr viel Geld von ihrem Gewinn in Gemeinden und Missionen gesteckt haben. Ein berühmter war zum Beispiel John D. Rockefeller, der reichste Mensch der Neuzeit. Der hat ein Ölimperium aufgebaut. Der hat also regelmäßig 10% für Gemeinden und Missionen gegeben. Ich weiß nicht, war der wiedergeboren oder was, der war Baptist, ich kenne den nicht. Aber der Rubel floss, das Geld floss. Rubel rollte, ja, Geld floss. Oder Christen, viele von euch arbeiten in der Wirtschaft, können dort ihr Geld verdienen. Werden sogar gerne als Arbeitnehmer genommen, weil die Arbeitgeber wissen, das sind treue, gute Leute und können damit ihre Familien und ihre Gemeinden versorgen. Oder die Wirtschaft und die Unternehmen finanzieren und entwickeln und bauen Dinge, die natürlich auch von der Gemeinde und von Missionswerken genutzt werden können, die sehr segensreich sind. Autos. Also der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, ja, er hat dann irgendwann diesen Käfer geschenkt bekommen, ja, das Symbol für den deutschen Wirtschaftsmotor und so. Ja, er hat diesen VW-Käfer bekommen und damit ist er sozusagen in den ganzen Ostblock gefahren, in jedes Land. Als er irgendwann mal in einer Reparaturwerkstatt war, da haben sie gefragt, was ist los mit Ihrem Auto, was ist los? Da stehen doch nur so viele Kilometer auf dem Tacho. Und er sagt, ja, ich bin schon einmal durchgelaufen. Ja, also Autos, ja, Flugzeuge, Schiffe, Medien, Internet, was auch immer, natürlich sind das Dinge, die wir auch gebrauchen dürfen und sollen, die Gott nutzt für sein Volk. So, was ist jetzt die Botschaft an uns? Wenn Gott selbst den Reichtum dieser Welt heiligt, ihn weiht, um ihn in seinen Dienst zu stellen, wenn Gott den Hurenlohn nimmt der Wirtschaft, und ihn gebraucht für sein Volk. Wie viel mehr sollten wir darüber nachdenken, wie wir mit unserem Geld umgehen und wie wir unser Geld weihen können für Gott. Also wir wollen auf keinen Fall Geld anbeten, oder? Da sind wir uns doch einig. Wir wollen nicht Geld anbeten. Wir wollen nicht unser Vertrauen auf Tyrus setzen. Also haben wir nur eine Möglichkeit, dass wir mit unserem Geld Gott anbeten. Jesus sagt in Lukas 12, trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt. Ja, jetzt wissen wir, wie Gott das macht, wie uns das alles, was wir brauchen, hinzufügt. Ja? Er ist der Herr der Wirtschaft. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Gott ist der Königsmacher, er gibt uns das Reich. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Das ist ziemlich krass. Nicht, schau mal, was beim Ende des Monats übrig bleibt oder schau mal, was du prozentemäßig insgesamt von dem, was du hast, abgeben kannst, sondern hey, Jesus ist ziemlich krass, na, ist ja klar, ist halt Jesus. Verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt, wo keine Wirtschaftskrise einschlagen wird, wo es kein Black Friday gibt und so weiter. Denn wo da euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Es gibt nur eine sichere Bank in dieser Welt und die ist halt nicht in dieser Welt, die ist im Himmel. Also lege dein Geld bewusst in Gottes Hände, investiere bei ihm. Und dadurch wirst du dein Herz bewahren, nämlich davon, dass du auf Reichtum und wirtschaftliche Sicherheit hier in dieser Welt vertraust. Also wenn du dein Geld einsetzt für deinen Glauben, für dein geistliches Zuhause, für dein geistliches Leben, für deine Gemeinde, für das Werk Gottes, wo auch immer, dann ist das kein Verlust für dich, sondern dann ist das immer nur Gewinn. Wenn du am Anfang der Woche oder am Anfang des Monats, also immer dann, wenn bei dir Geld reinkommst, spendest und nicht am Ende, wenn du guckst, wie viel bleibt übrig, sondern am Anfang, wo du noch nicht weißt, werde ich durchkommen. Aber du weißt ja, ich bin ja sowieso von Gott abhängig. Wenn du das machst, ist das der Präventivschlag gegen Geldgier, gegen dieses sinkende Gottvertrauen, steigende Nöte in deinem Leben. Und überlegt mal, wir können unser vergängliches Geld, den schnöden Mammon, ja, dieses vergängliche Geld, was wir nicht mitnehmen können in die Ewigkeit, wir können es aber hier anlegen und investieren in ewige Schätze. Was für ein Gewinn! Jesus hat da wieder so eine krasse Story von diesem untreuen Verwalter, der wirklich ein linker Hund war, ein Betrüger, aber ein guter Geschäftsmann. Und er sagt dann tatsächlich, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was Jesus hier sagt ist, nutzt euer Geld, um damit Freunde zu machen, die euch mal in der Ewigkeit empfangen. Was Jesus sagt ist also, ihr könnt euer Geld verwenden, um Seelen für die Ewigkeit zu gewinnen. Indem ihr zum Beispiel die Mission unterstützt. Was für ein unbezahlbarer Gewinn. Und noch etwas an alle Eltern. und die ihr gerne Eltern werden wollt. Uns geht doch oft der Gedanke im Kopf rum, wir müssen unseren Kindern unsere Wertschätzung zeigen, dass wir sie lieben, indem wir ihnen ein gutes Leben bieten, indem wir ihnen ihre Wünsche erfüllen, indem wir sozusagen sie gut versorgen. Außerdem wollen wir doch nicht, dass unsere Kinder sich abgehängt fühlen. Ja, dass sie irgendwie schlecht dastehen vor den ganzen anderen Kindern in der Klasse. Christenkinder müssen arm sein oder so. Ja? Das ist unser Gedanke. Wir geben unseren Kindern gute Gaben. Wir ballern sie zu mit allem, was sie sich wünschen. Dann sind sie glücklich. Dann fühlen sie sich geborgen. Wisst ihr was? Wir können unseren Kindern ein Zeugnis dafür geben, wem wir wirklich vertrauen. Wenn wir unser Geld aus Liebe wegschenken, weggeben, anstatt unser Geld gebrauchen, mehr Luxus anzuhäufen. Das ist das Zeugnis, was wir unseren Kindern geben sollten. Also Kinder, wenn ihr hier sitzt und eure Wünsche, euren Wunschzettel für den Geburtstag gerade noch ausgefeilt habt, seid nicht enttäuscht darüber, wenn eure Eltern manchmal sagen, nee, das ist nicht gut für euch, wir geben das jetzt dir nicht, wir geben dir jetzt noch kein Handy oder wir können diesen Wunsch nicht erfüllen oder das ist nicht nötig, wir haben doch schon das oder das, sondern seid dankbar dafür, dass sie so weise sind, weil ihr dadurch merkt und lernt, hey, wir leben doch aus Gottes Gnade. Also indem wir so mit unseren Gütern und unserem Geld umgehen, indem wir das verwalten, was Gott uns anvertraut hat, in dieser Art und Weise, dürfen wir am Ende ein Zeugnis geben für Christus in der Welt, für das Evangelium, für den größten Schatz, den es gibt. Das ist der Weg, wie wir ein Zeugnis geben können, oder auch ein Weg. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Aus Liebe zu uns hat Christus alles gegeben, seine ganze Reichtum, seine ganze Herrlichkeit, sein Leben, die Gemeinschaft mit Gott. Wir können sogar sagen, die Liebe Gottes hat er dahin gegeben, weil er nämlich den Zorn Gottes auf sich genommen hat für uns, um unsere Schuld zu tragen und für uns zu bezahlen. Und wie können wir da auf die Idee kommen, uns an billigen, vergänglichen, irdischen Reichtum zu klammern, als ob das unser Leben ist? Christus hat uns zu Kindern Gottes gemacht. Das heißt, wir sind Erben des Reiches. Wir erben alles. Und wisst ihr was? Wir bezeugen diesen unermesslichen Reichtum, den wir haben, indem wir hier in dieser Welt eben nicht auf irdischen Reichtum vertrauen, sondern indem wir großzügig sind, indem wir unsere Großzügigkeit zeigen, weil wir dann zeigen, wir vertrauen auf Christus allein. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, du bist der größte Schatz. Du bist dieser Schatz im Acker, für den man alles hingibt, damit man das hat. Oder diese wunderbare, kostbare Perle, die viel wertvoller ist als alles, was man hier in dieser Welt haben kann. Und wir dürfen diesen Schatz haben. Wir dürfen Vergebung unserer Schuld haben in dir. Alles bezahlt, für immer. Wir dürfen die Gemeinschaft haben mit dir und mit deinem Volk. Du gibst uns viele Mütter, viele Väter, viele Häuser, viele Äcker. Wir dürfen dieses gemeinsame Gut, was du uns anvertraut hast, haben. Wir dürfen die Ewigkeit haben. Wir wissen, uns erwartet die Ewigkeit bei dir. Das ist ja alles nur ein Vorgeschmack, wenn wir was Gutes haben. Herr, wir bitten dich, dass wir wirklich dich als unseren Schatz betrachten und allein auf dich vertrauen. Öffne unsere Augen dafür. Amen.